ARD.
Das Auto war offensichtlich mit dem Dach mehrfach aufgekommen. Das hat man gesehen. Dieses Dach war insbesondere auf der Beifahrerseite stark deformiert. Das war richtig zusammengedrückt. Die Person, die da saß, die hatte kaum Überlebensraum. Wir haben trotzdem uns überzeugt. Wir sind hingegangen. Wir haben Kontakt aufgenommen. Wir haben das erkundet. Das gehört einfach dazu. Das ist einer der ersten Maßnahmen, um zu schauen, welche Maßnahmen müssen wir jetzt hier einleiten. Die Person hat reagiert. Und weil sie reagiert hat, war für uns klar, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Was hast du denn da für einen Zettel mitgebracht, Theresa? Das ist kurios, möchte ich sagen.
Im Prinzip sind es nur meine Notizen für den gleich folgenden Einsatz. Aber die habe ich auf was ganz Besonderes geschrieben.
Ein Air Sickness Bag, eine Kotztüte aus dem Flieger.
Ganz genau. Und ja. Die ist unbenutzt.
Ja. Also Theresa kommt aus dem Urlaub, das ist beruhigend, danke. Riecht auch nicht, alles gut. Quasi auf dem letzten Drücker nochmal schnell vorbereitet, den Einsatz hier.
Ja, das war schon gut geplant. Wir haben 3 Stunden Flug gehabt und da konnte ich mich schon gut vorbereiten. Dann im Flug hat man was zu tun. Ne?
Also. Sehr gut. Jetzt musst du aber auch sagen, wo du warst.
Ja, in Norwegen und Schweden. Wunderschön. Nationalpark Abisko, Kiruna mit dem Eishotel, also gleich so ein bisschen Tourismus. Werbung hier machen, das war echt schön, ja.
Träumchen. Ja. Und jetzt hatte ich die harte Realität wieder. Wir sind bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das wisst ihr natürlich. Ich bin Torben und
ich bin Theresa. Hallöchen.
Die eine ist Feuerwehrfrau, der andere ist Reporter. Und wir sind natürlich nicht allein. Wir haben einen Gast, nämlich René Cortaillet aus Dedensen in der Region Hannover. Hallo René.
Ja, hallo zusammen.
So. Du hast auch ein bisschen was mitgebracht, einen spannenden Einsatz, aber vorher wollen wir wissen, wer bist du überhaupt?
Ja, mein Name ist René Cortaillet, ich bin 34 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, ich komme aus Dedensen, das ist bei der Stadt Seelze in der Region Hannover und ich bin schon viele Jahre in der Feuerwehr aktiv.
Und du musst ja erwähnen, du bist nicht nur aktiv, sondern auch ganz aktiv als Ortsbrandmeister seit...
Genau, seit 2012 bin ich Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr und bis heute durchgehend.
Und warst damals einer mit der jüngsten Ortsbrandmeister, ne?
Genau,
Wahnsinn.
Richtig.
Nicht schlecht, Respekt.
Wie wird man denn mit, zurückgerechnet, seit 2012, das ist 13 Jahre her, das heißt, du warst 21, als du Ortsbrandmeister
wurdest? Ich war 20 tatsächlich, genau, ich wurde gewählt im Jahr zuvor, 2011, da war ich 20 Jahre alt und ich habe im Februar Geburtstag, also habe ich auch noch mit 20 Jahren bin ich sozusagen, oder habe ich das Amt angetreten.
Und wie kommt man auf die Idee, mit 20 Jahren eine Feuerwehr zu führen?
Wie kommt man auf die Idee? Also schlussendlich ist mein Amtsvorgänger verzogen und es ging darum, eine Nachfolge zu finden. Jetzt können viele sagen, ach, ein junger Mensch, man hat wohl keinen anderen gefunden. Das ist tatsächlich nicht so. Es gab auch einen Gegenkandidaten. Die Mehrheit hat sich dann für mich ausgesprochen. So wurde ich dann Ortsbrandmeister. Und seitdem hat sie das auch immer wieder getan. Und bei der letzten Wahl, die jetzt erst kürzlich war, auch einstimmig.
Wir gratulieren nochmal.
Dankeschön.
Respekt, weil es ist nicht ganz so einfach, wenn du eine Truppe hast mit gewachsenen Strukturen, mit älteren Leuten auch, dass dann ein 20-Jähriger kommt und sagt, so, wo ich bin, ist vorne, ne?
Ja, ich denke mal, das klappt eigentlich ganz gut, denn mein Anspruch ist jetzt nicht immer nur zu sagen, wo es lang geht, sondern wir sind eine Gruppe, wir sind ein Team und jeder muss irgendwie in seinem Team seine Funktion kennen. Und wenn man alle mitnimmt, dann klappt das auch.
Heute gucken wir auf eine Aufgabe, eine krasse Aufgabe. Und zwar gucken wir auch ein bisschen zurück, fast 10 Jahre her. Und zwar sind wir im September 2016 und es ist in etwa 7:45 Abendprogrammzeit.
Es ist der 8. September. Die Sonne ist vor 20 Minuten untergegangen, es wird dunkel. René und eine Feuerwehrkameradin sitzen im Auto und wollen zu einer Fastfood-Kette fahren, um Burger zu essen. Sie verlassen gerade den Ort Dedensen, als sie alarmiert werden. Ganz in der Nähe auf einer Kreisstraße hat es einen Unfall gegeben. Eine Person soll eingeklemmt sein. Die beiden wenden sofort auf einem Feldweg, fahren zurück. In wenigen Minuten sind sie am Feuerwehrhaus und steigen direkt auf den Gerätewagen Technische Hilfeleistung, der als erstes zur Unfallstelle aufbricht. An Bord unter anderem Schere, Spreizer und Licht.
Als wir angekommen sind, haben wir ein Fahrzeug mit Warnblinkanlage gesehen. Wir haben ein Warndreieck gesehen auf der Straße. Und kurz danach haben wir tatsächlich ein völlig demoliertes Fahrrad gesehen. Und erstmal gar nicht viel, viel mehr. Und wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat, dann hat man ein Fahrzeug gesehen, was sehr, sehr weit auf ein Rübenfeld geschleudert war. Und dann wussten wir, jawohl, hier ist die Einsatzstelle, hier müssen wir hin.
War euch das bewusst? Was war das Alarmstichwort?
Das Alarmstichwort war tatsächlich Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Erstmal ist man natürlich ein bisschen irritiert, wenn man auf der Straße nur ein Fahrrad sieht. Da muss man sich durchaus einmal umschauen. Und dann konnten wir aber sehr, sehr schnell die Einsatzstelle auch finden.
Das heißt, ihr seht ein kaputtes Fahrrad, ein Auto mit Warnblinkanlage und denkt, hier sind wir falsch oder was ist hier passiert? Falsches Stichwort oder denkt man da überhaupt nicht?
In der Regel denkt man vielleicht eher das falsche Stichwort. Die Menschen, die da vor Ort sind, als erstes da sind, die kommen aus so einer heilen Weltsituation. Also schlussendlich fahren die Straße einfach entlang und auf einmal kommen sie auf irgendein Ereignis zu und haben damit gar nicht gerechnet. Und wenn man dann nervös ist, den Notruf absetzt, dann ist vielleicht die Beschreibung nicht unbedingt die richtige. Dann alarmiert die Leitstelle lieber mit einem schlimmeren Stichwort in Anführungszeichen, damit mehr Rettungskräfte unterwegs sind, als wenn das falsch eingeschätzt werden würde.
An der Einsatzstelle laufen den Feuerwehrleuten Menschen entgegen, die Ersthelfer. Einer von ihnen hat den Unfall sogar miterlebt. Das Auto, das nun fast völlig zerstört auf dem Rübenacker zum Stehen gekommen ist, wollte offenbar ein anderes Fahrzeug überholen.
Und dann kam ihm das Rennrad entgegen. Es war unbeleuchtet, was schlussendlich auch nachher so ein bisschen das Problem vermutlich war, warum es zu diesem Unfall überhaupt gekommen ist, weil es schon in der Dämmerung war. Die sind dann zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer war sofort verstorben, einfach weil dort hohe Geschwindigkeiten herrschen. Der hat im Feld gelegen, nicht auf der Straße, sondern der wurde auch mehrere Meter auf das Feld drauf geschleudert durch den Unfall. Und das Auto ist gegen einen Baum geprallt, hat sich dann mehrfach überschlagen, unter anderem auch mit dem Dach auf dem Rübenacker, den Rübenacker touchiert und ist dann allerdings auf allen vier Rädern zum Stehen gekommen. Na, also zum einen war eine Person in dem Fahrzeug schwerst eingeklemmt, die wurde betreut. Der Fahrer, den konnten sie aus dem Fahrzeug tatsächlich befreien. Den haben sie dann auch bis zu unserem Eintreffen erstmal betreut. Der hatte eine schwere Kopfverletzung, der hat stark geblutet. Und den haben sie betreut, bis dann der Rettungsdienst da war und beziehungsweise wir da waren, haben die Betreuung übernommen und dann an den Rettungsdienst übergeben. Die haben die Einsatzstelle abgesichert, ganz hervorragend, und haben uns eingewiesen. Also genau das, was man als Bürger tun sollte, wenn man auf einen Unfall zukommt.
Verstehe. Der Mann ist raus. Da habt ihr als Feuerwehr nicht mehr viel mit zu tun gehabt?
Nee, wir haben mit der technischen Rettung gar nichts zu tun gehabt tatsächlich für den Fahrer. Das war nur eine medizinische Betreuung, bis dann der Rettungsdienst vor Ort war und die Betreuung bzw. die Versorgung übernommen hat.
Aber da ist noch jemand im Auto.
Genau, da ist noch jemand im Auto. Und so wie das Fahrzeug aussah, hat man mit dem Schlimmsten gerechnet, ob diese Person überhaupt noch lebt oder nicht. Es war ein Oldtimer, das heißt nicht wie ein modernes Fahrzeug, viele Versteifungen im Dach oder ähnliches. Und das hat man auch gesehen durch die Deformierung des Fahrzeugs. Das Auto war offensichtlich mit dem Dach mehrfach aufgekommen. Das hat man gesehen. Dieses Dach war insbesondere auf der Beifahrerseite stark deformiert. Das war richtig zusammengedrückt. Die Person, die da saß, die hatte kaum Überlebensraum. Ja, also das war wirklich, dass das Dach fast bis an die Tür runter zusammengedrückt. Und auf der Fahrerseite war ein bisschen mehr Platz. Man geht davon aus, dass tatsächlich die Beifahrerseite als erstes den Boden berührt hatte und die Fahrerseite halt erst später.
Okay, das heißt, da wo sonst das Fenster war, das Beifahrerfenster, genau, war kein Fenster mehr. Das Dach lag quasi auf der Tür.
Richtig, genau.
Das heißt, eigentlich ist da doch nur noch der Fußraum, ja, wo jemand sein könnte. Und wenn ich angeschnallt auf dem Beifahrersitz sitze und das Dach drückt sich wie in einer Presse nach unten, bleibt doch nicht mehr viel über.
Richtig, das war einfach und deswegen ist man auch zu Beginn, hat man erstmal gedacht, die Überlebenschancen dieser Person sind eigentlich gleich null. Und wir haben trotzdem uns überzeugt, wir sind hingegangen, wir haben Kontakt aufgenommen, wir haben das erkundet, das gehört einfach dazu, das ist einer der ersten Maßnahmen, um zu schauen, welche Maßnahmen müssen wir jetzt hier einleiten.
Ja. Das heißt, man spricht sie an und sagt, hallo, hier ist die Feuerwehr, genau, hören Sie uns?
Genau, man spricht sie einfach an, man versucht Kontakt aufzunehmen, all diese Dinge. Der Rettungsdienst war relativ zeitnah da, die haben das Ganze mit unterstützt. Die Person hat reagiert und weil sie reagiert hat, war für uns klar, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn.
Was sagt denn so eine Frau oder das Unfallopfer in dem Moment, sagt, ja hallo, ich kann sie hören oder konnte sie gut sprechen? Ich kann mir das ganz schwierig vorstellen.
Nein, eigentlich war es nur ein Wimmern, ein Jammern vor Schmerzen, das muss man so sagen. Die hat nicht mit uns klare Sätze gesprochen, sondern die hat einfach nur noch Geräusche von sich gegeben, um auf sich aufmerksam zu machen.
Um die Frau aus dem völlig zerstörten Auto zu befreien, müssen sich René und die Kameraden eng mit dem Notarzt absprechen. Denn die Beifahrerin ist so stark eingeklemmt, dass die Feuerwehrleute genau darauf achten müssen, welche Autoteile sie in welcher Reihenfolge entfernen, um mögliche innere Verletzungen nicht noch schlimmer zu machen. Doch dafür müssen sie das technische Gerät erstmal auf das Rübenfeld transportieren.
Wir haben schlussendlich dann Schere Spreizer vorgenommen. Jetzt kann man das sich vorstellen, die Schlauchlängen sind sehr begrenzt. Das heißt, man musste diese Geräte erstmal auf den Acker tragen, damit man vor Ort wirklich arbeiten konnte. Weil einfach der Unfall, beziehungsweise unsere Fahrzeuge waren auf der Straße, weil man nicht auf einem Rübenfeld mit einem Feuerwehrauto einfach drauffahren kann. Und das verunfallte Fahrzeug lag aber viele, viele Meter auf dem Acker. Also auch diese Fläche musste man oder diese Wege musste man erstmal überbrücken. Und das haben wir mit Schere Spreizer, mit Stromaggregaten etc. alles getan, mit einem Lichtmast, damit man arbeiten kann.
Wenn wir von Schläuchen sprechen, sprechen wir hier von Hydraulikschläuchen, ne? Also
ja,
nicht
richtig,
von Feuerwehrschläuchen,
genau.
Die sind aufgewickelt.
Richtig, es geht um die Hydraulikschläuche vom Schere Spreizer und vom Aggregat.
Genau, es gibt auch noch Akkugeräte, ne? Aber die haben meistens nicht so viel Power wie die Hydraulik, oder? Da klinke ich mich aber technisch jetzt, ne? Also unser Gerätewart würde wahrscheinlich wieder...
Sankt Theresa.
Ja, ich glaube, der Gerätewart hat tatsächlich auch recht. Die sind genauso leistungsfähig. Allerdings haben die einen kleinen Nachteil. Wenn der Akku leer ist, dann muss man sie als Strom versorgen. Man kann sie trotzdem weiter verwenden, aber dann habe ich es wieder Kabel oder Schlauch gebunden. Aber eine bunte Mischung von den Geräten ist sehr gut, denn es gibt auch Einsatzlagen, wo man sagt, ich möchte tatsächlich einfach mal kein schlauchgebundenes Gerät haben, wenn ich auf ein Schiff müsste oder wenn ich in einen Linienbus muss oder ähnliches. Da sind die Schläuche sehr störend. Mhm. Wenn man Schere Spreizer zum Einsatz bringen möchte, dann muss man ein Fahrzeug unterbauen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir sind auf einem Rübenacker und die Rüben waren schon relativ groß. Und ein Fahrzeug zu unterbauen auf einem Rübenacker, das ist ziemlich anspruchsvoll.
Warum muss man ein Fahrzeug unterbauen?
Damit,
was ist das überhaupt?
Das Unterbauen, man nimmt Holzklötze und legt die sozusagen unter die A- und B-Säule zwischen Boden und Fahrzeug. Zum einen, dass das Fahrzeug nicht wackelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas auseinanderspreizen möchte, brauche ich ja quasi ein Widerlager. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich womöglich einfach unten das Auto wegdrücken und schaffe es gar nicht, das Dach nach oben zu drücken. Und dann bringt mir das eigentlich gar nichts, was ich da tue. Und deswegen muss ich das Fahrzeug unterbauen.
Die Kameraden beginnen damit, mit einzelnen Elementen und mit Holz das Fahrzeug zu stützen. Der Rübenacker macht ihnen Probleme. Es gelingt ihnen aber schließlich, das Auto so weit zu stabilisieren, dass sie mit der Rettung starten können. Mit Schere und Spreizer schneiden und drücken sie das Blech auseinander.
Der erste Plan war tatsächlich, wir müssen erstmal mehr Raum schaffen. Wir müssen Raum schaffen in Abstimmung mit dem Notarzt, damit die Überlebenschancen gesteigert werden. Und dazu haben wir uns entschieden, dass wir das Dach entsprechend nach oben drücken wollen.
Und das hat dann auch so alles geklappt?
Das hat soweit geklappt, genau. Wir konnten das Dach nach oben drücken und haben dann überlegt, wie retten wir die Person jetzt am besten. Wir wollen natürlich nicht nur, dass jede Person überlebt, sondern mit möglichst wenig Schaden. Und welche Verletzungen gibt es an der Wirbelsäule oder solche Dinge, die müssen wir alle berücksichtigen, dass da nicht eine Querschnittslähmung oder ähnliches eintritt. Also man muss alle Eventualitäten bedenken und dann haben wir uns einen Plan überlegt, zusammen mit dem Notarzt.
Ihr seid übers Dach dann, konntet ihr zu der verunfallten Person vordringen und dann?
Dann hat der Rettungsdienst die Person erstmal stabilisiert, hat sie erstmal medizinisch versorgt und hat sie insofern weiter untersucht, um festzustellen, welche Verletzungen hat sie. Das Verletzungsmuster stand dann fest und der Notarzt hat entschieden, wir brauchen einen Rettungshubschrauber, wir müssen einen anfordern.
Kommt der Rettungshubschrauber, um eine verletzte Person eigentlich wegzubringen, schnell ins Krankenhaus, oder kommt der Rettungshubschrauber, um nochmal einen zweiten Notarzt da zu haben? Was ist Sinn und Zweck?
Naja, also schlussendlich muss man immer so ein bisschen überlegen, wo muss die Person hin? Die muss womöglich in ein Krankenhaus, was Maximalversorgung kann, wenn man solche schweren Verletzungen hat. Und da ist es bodengebunden, also mit einem Rettungswagen deutlich länger, bis die Person im Krankenhaus ist, als mit einem Hubschrauber. Es gibt Verletzungsmuster, da ist womöglich der Hubschrauber nicht immer das geeignete Mittel, sondern da sagt man natürlich, ich nehme lieber einen Rettungswagen. Aber hier ging es einfach um die Geschwindigkeit, dass die Person schnell behandelt werden kann.
Welche Verletzung hatte die Frau denn?
Die Frau war tatsächlich stark zusammengedrückt. Die hatte massive Verletzungen im Bereich des Beckens, der Hüfte, hatte Verletzungen an den Oberschenkeln, an den Beinen und tatsächlich auch am Kopf, an der Halswirbelsäule, weil sie halt extrem zusammengedrückt wurde durch den Aufprall.
Jetzt hast du gesagt, okay, gut, der Notarzt hat dann entschieden, wir brauchen Heli. Ein Dilemma, es ist dunkel. Die meisten Helis fliegen ja gar nicht, wenn es dunkel ist, ne? Also was macht man dann?
Ja, was macht man dann? Also unser Rettungshubschrauber Christoph 4, der ein oder andere kennt ihn vielleicht hier aus der Gegend, der fliegt nur tagsüber. Das Dilemma ist tatsächlich da, aber am Flughafen Hannover steht Christoph Niedersachsen. Es ist auch ein Rettungshubschrauber und man hat sich eng abgestimmt. Die Leitstelle hat sich dahinter geklemmt, hat gesagt, wir brauchen einen Rettungshubschrauber. Und tatsächlich ist das auch eingetreten. Der kann nachts fliegen und macht das auch in Ausnahmefällen. Und der kam dann zur Einsatzstelle.
Vielleicht weißt du das ja. Warum können die nachts nicht fliegen? Liegt es an dem Helikopter an sich oder an der Qualifikation des Fliegers oder des Fahrers? Fliegers.
Pilot.
Pilot.
Genau. Ja. Das sagt die Frau, die die Kotztüte aus dem Flugzeug hier vor sich liegen hat. Wie heißt der Mann, der vorne am Flugzeug sitzt? Pilot.
Danke, Tom.
Ja, nur mal so, kleiner Einwurf.
Ja, also soweit ich das weiß, braucht man in der Dunkelheit tatsächlich immer zwei Piloten. Und das ist beim Christoph Niedersachsen dann auch so, wenn solche Flüge gemacht werden. Die Problematik ist wohl vielmehr eine Außenlandung. Also es ist gar nicht mal die Landung. Christoph Niedersachsen fliegt ganz typischerweise auch nachts, aber dann halt von vorgegebenen Landeplätzen. Also beispielhaft startet er in Hannover am Flughafen, fliegt zur medizinischen Hochschule, nimmt einen Patienten auf und bringt ihn dann in ein anderes geeignetes Krankenhaus. So, und das sind aber alles fertige Landeplätze. Die sind ausgeleuchtet, die haben die ganzen Anflugkarten und Pläne, alles. Und das haben sie natürlich für so eine Außenlandung nicht. Der Pilot fliegt und kann seinen Untergrund gar nicht wirklich sehen. Wo lande ich jetzt? Und das ist die Herausforderung.
Es dauert nicht lange, bis Christoph Niedersachsen im Anflug ist. Die Einsatzstelle ist im Dunkeln nicht zu übersehen. Überall ist Blaulicht. Auf dem Acker stehen die hellen Leuchtmasten der Feuerwehr. Ganz in der Nähe verläuft ein Feldweg. Dort kann der Hubschrauber landen. Es ist ein Einsatz, wie ihn René als Ortsbrandmeister noch nicht oft erlebt hat. Er ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 25 Jahre alt.
Ich würde sagen, meine Ausbildung, die ich bei der Feuerwehr erhalten habe, die ist gut. Und man muss auch mal in sich einfach selber vertrauen, dass man das Gelernte umsetzt. Wir dürfen nicht immer alle zweifeln, ist das jetzt zu 100% richtig oder nicht. Wir müssen ins Handeln kommen und die Ausbildung, die man hat. Ich habe als Ortsbrandmeister viele Lehrgänge besuchen müssen. Die Ausbildung war insofern abgeschlossen. Wir haben regelmäßig Übungsdienst. Wir üben solche Szenarien. Wir holen uns Autos zum Zerschneiden. Wir üben das mehrfach im Jahr. Und da habe ich mich relativ sicher gefühlt, um diesen Einsatz abzuarbeiten. Eine kleine Herausforderung ist vielleicht immer, welche Unwägbarkeiten gilt es halt einfach zu überwinden. Und das kann einfach nur Einsatzerfahrung mit sich bringen. Aber das gehört auch dazu, wir sind ein Team und andere Kameradinnen und Kameraden haben einfach gesagt, hier, hast du daran gedacht oder ist dir das aufgefallen? Und das gehört einfach dazu und dann läuft das.
Gab es Zeit für Emotionen an dieser Stelle? Also hast du in dem Moment den Emotionen Raum gegeben und hast gesagt,
Im Einsatz handelt man und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wenn man selber feststellt, man kann nicht mehr handeln, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, an dieser Stelle ist Schluss, denn das Patientenwohl steht einfach ganz oben. So, und dann muss man sagen, wer kann mich unterstützen oder wer könnte es übernehmen? Für mich war dieses Problem tatsächlich nicht da.
Da kommt dann wieder hervor, dieses stark auftragsfokussierte, ne, einsatzfokussierte, dass wir komplett darauf uns getrimmt haben, das zu switchen, dass wir sagen, jetzt hier keine Emotionen. Und das, ich finde, das ist auch eine wahnsinnige Kompetenz und ein Können. Ne? Das kann man an dieser Stelle auch mal nochmal erwähnen.
Gerade, ich hatte den gleichen Gedanken, Theresa. Dieses Switchen ist wahrscheinlich Kernkompetenz von freiwilligen Feuerwehrleuten. Eben noch auf dem Weg zu Mc's oder Burger King, um einen netten Abend zu haben und einen Big Mac oder einen, weiß nicht, wie er heißt bei dem anderen Laden, zu vertilgen. Und 10 Minuten später stehst du vor einem kaputten Auto und musst ein Leben retten. So, und diesen Switch hinzukriegen ist, glaube ich, wenn du das nicht kannst, bist du, glaube ich, bei der Feuerwehr fehl am Platz. Ne?
Na, diesen Switch und dann tatsächlich auch im Nachgang das so verantwortungsvoll für dich selber zu verarbeiten, dass du sagst, entweder ich nehme nochmal ein Gespräch wahr oder ich komme damit gut klar. Ne? Also die Reflexion dann, sich selber auch für die Kameraden dann zu sagen, hier, komm, da muss was passieren oder halt, ja, ich komme gut damit klar.
Ich glaube, das ist aber einfach ein Wandel in den letzten Jahren geschehen. Also früher war das vielleicht so, stell dich mal nicht so an. Ja, das wird schon. Und das gibt es nicht mehr. Wir haben Notfallseelsorgesysteme. Wir lassen die Leute nicht in irgendein Loch fallen oder ähnliches. Und das betrifft ja nicht nur die Bevölkerung, das betrifft nicht nur Betroffene, es betrifft genauso die Einsatzkräfte. Also es gibt ein Buch, unter jedem Helm steckt ein Mensch. Ja, und das ist auch so. Also jeder von uns hat Gefühle, jeder verarbeitet Dinge einfach anders. Oder vielleicht auch einfach gibt es so Triggerpunkte, dass man sagt, okay, ich habe selber Kinder, ein Kind ist verunfallt, das belastet mich mehr, als wenn ich keine Kinder habe. Oder ich habe vielleicht einen Familienangehörigen verloren und das erinnert mich jetzt irgendwo daran. Und die müssen wir auffangen, die Kameraden, und dafür sorgen, dass da nicht ein bleibender Schaden bleibt.
Genau, und dieser Wandel ist richtig und wichtig, das ist nochmal so zu erwähnen.
Auch auf dem Rübenacker setzt der Anblick der eingeklemmten Frau einer Kameradin zu. Sie kann andere Aufgaben übernehmen. Gemeinsam mit den Notärzten entscheiden die Feuerwehrleute, dass es nun schnell gehen muss. Die Frau muss zügig aus dem Wrack befreit werden.
Denn wir müssen die Person stabilisieren. Das Becken muss stabilisiert werden, dass die Person nicht verblutet innerlich. Und da haben wir uns dann entschieden, beziehungsweise der Rettungsdienst sich entschieden, jetzt anpacken, Person raus, Person versorgen.
Aber die nimmt man trotzdem ganz langsam raus. Also ich stelle mir das ja, da sind ja Kräfte, Schere und Spreizer sind ja fette Geräte. Da ist Blech, da ist Stahl, was weiß ich nicht. So dann, okay, Auto ist auf und dann sagt man nicht hau ruck drei Mann, sondern ganz langsam. Oder wie nehme ich jemanden aus so einem Auto raus?
Na, in dem Fall war das tatsächlich so, wir haben sogar das Dach komplett abgenommen gehabt. Wir konnten das Spineboard, also Rettungsbrett so auf Deutsch, hinter die Person zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz und Person schieben und haben dann die Person auf das Brett draufgezogen und dann wurde sie in einem Zug aus dem Fahrzeug befreit. Natürlich passiert das nicht ganz, ganz schnell, das passiert behutsam, aber natürlich trotzdem zügig und in einem Durchgang, damit wir nicht weitere Verletzungen verursachen.
War die Frau noch immer bei Bewusstsein?
Sie war nicht direkt ansprechbar, aber sie war irgendwo schon noch so, dass sie zumindest Geräusche und alles von sich gegeben hatte. Das ist im Laufe des Einsatzes natürlich weniger geworden durch Medikamente, durch die ersten medizinischen Maßnahmen.
Und als Laie würde ich jetzt sagen, gut, die Frau ist raus, ab in Hubschrauber und weg. Aber da vergehen wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Man fliegt nicht sofort, oder?
Nee, tatsächlich ist die Frau erstmal in den Rettungswagen gekommen und dort wurde sie dann tatsächlich nochmal untersucht. Sie wurde weiter behandelt, sie wurde weiter stabilisiert, damit sie auch überhaupt flugfähig ist. Und das entscheidet der Notarzt vom Hubschrauber, ob er diese Person jetzt mitnehmen kann oder nicht. Denn ein Unterschied zwischen Hubschrauber und Rettungswagen ist, der Raum, also in einem RTW, da können die Personen stehen, die können behandeln, die können viel mehr machen. In einem Hubschrauber geht das nicht. In einem Hubschrauber, der Notarzt kommt vielleicht in den Oberkörperbereich, aber der kommt nicht ans Becken vernünftig, der kommt nicht an die Beine und das muss gewährleistet sein, dass der Hubschrauber nicht landen muss zwischendrin. Wenn er das nämlich müsste, dann ist irgendwann die Frage, ist der Zeitgewinn überhaupt noch da?
Das heißt, ein Hubschrauber ist super eng innen, ne? Da ist Pilot hat Platz, Notarzt auf dem Co-Pilotenplatz, weiß gar nicht, wo der sitzt, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube, der sitzt immer hinten. Vorne sitzt ja. Der Notfallsanitäter, der unterstützt am Tage den Piloten bei der Navigation, beim Funk. Und es muss nachts gewesen sein, oder es war nachts, und dann wird da vermutlich der zweite Pilot gesessen haben.
Ja. Und das heißt, wenn die Patientin im Hubschrauber ist, dann ist das nur noch im Großen und Ganzen Transport. Dann muss alles vorher geklärt sein, ne?
Genau, Beatmung beispielhaft, Medikamente werden weitergegeben, all diese Dinge, aber in erster Linie geht es um den Transport.
Und dann war die Patientin flugstabil. Wie viele Minuten sind dann vergangen von RTW bis zum Hubschrauber?
Das ging tatsächlich auch relativ zügig, weil man sich entschieden hat, vor Ort können wir gar nicht so viel für die Person tun. Die muss in ein geeignetes Krankenhaus, die muss behandelt werden, die muss operiert werden. Und man hat sie tatsächlich nur stabilisiert. In Minuten kann ich es nicht mehr fassen, aber es ging relativ zügig.
Und dann siehst du als Feuerwehrmann, wie dieser Helikopter wegfliegt. Und dann ist erstmal durchatmen, oder?
Ja, das muss man ehrlich so sagen. Natürlich atmet man dann durch, denn man hat alles Menschenmögliche getan in diesem Augenblick, zumindest aus unserer Sicht, um die Person vielleicht zu retten. Und nun sind die Ärzte, nun ist das medizinische Personal dran. Und natürlich fällt einem in gewisser Art und Weise ein Stein vom Herzen in diesem Augenblick erstmal.
Doch Feierabend haben René und die Kameraden noch nicht. Denn bisher ist immer noch nicht klar, wer der verunglückte Radfahrer ist. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle also weiter aus, damit die Polizei nach Hinweisen und Spuren suchen kann.
Wir durften die Fahrzeuge dann auch nicht mehr bewegen, denn es wurden Bilder angefertigt, damit die ganzen Maßstäbe und die Karten nachher alle passen von der Unfallaufnahme, mussten wir dann lange da bleiben. Der Einsatz hat also viele, viele Stunden dann noch gedauert.
Warum wusste man nicht, wer der Fahrradfahrer war? Was war da das Problem?
Das Problem war, er hatte einfach keine Personalien dabei, also kein Personalausweis, kein Portemonnaie, kein Handy, kein nichts, auf dem Fahrrad stand nichts. Es war einfach nur eine männliche Person und man wusste tatsächlich nicht, wer der Mann ist.
Wann war dieser Einsatz für dich beendet?
In den Morgenstunden tatsächlich. Wir waren ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auf dem Weg zu einer Fastfood-Kette. Ich habe dann tatsächlich, nachdem das alles abgearbeitet war und es galt dann einfach Zeit zu überbrücken, habe ich gesagt, so Leute, ohne Mampf kein Kampf. Ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist einfach so. Man muss auch Einsätze mal verdauen. Und dann habe ich bei der Fastfood-Kette angerufen und habe gesagt, ich schicke mal wen rüber, der holt mal 50 Cheeseburger. Und
super.
Der hat gesagt, ob das jetzt ein Spaß ist oder nicht. Dann habe ich gesagt, nee, das ist kein Spaß. Da kommt gleich wer und der holt die. Und dann ist ein Feuerwehrkamerad tatsächlich losgefahren, hat die Cheeseburger geholt, hat die Einsatzkräfte erstmal versorgt. Und damit fängt man auch die Einsatzkräfte. Im Übrigen kann ich sagen, das habe ich gelernt durch einen älteren Feuerwehrkameraden. Der hat mir nach meinem ersten Einsatz, wo ich eine tote Person gesehen habe, kam der an und sagt, wie geht's dir? Der hat mich aufgefangen, da war ich schon Ortsbahnmeister. Und der hat dann einfach gesagt, das musst du mal verdauen und möchtest was essen. Da habe ich erst gedacht, meint er das jetzt ernst? Und ich muss sagen, ja, das meint er ernst und es tat gut. Das tat einfach gut, dass der Magen was zum Arbeiten kriegt, der Körper hat Höchstleistung gebracht. Vielleicht nicht wie im Atemschutzeinsatz körperlich, aber auch geistige Arbeit ist halt einfach wirklich anstrengend und das fängt einen auf.
Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Hilfe, sucht Zeugen, um die Identität des Radfahrers zu ermitteln. Schließlich steht fest, es handelt sich um einen 77-jährigen Mann aus der Stadt Seelze, ganz in der Nähe. Möglicherweise war er ohne Licht in der Dämmerung auf dem Rad unterwegs. Der 41-jährige Autofahrer ist zwar schwer verletzt worden, aber auf dem Weg der Besserung. Doch seine 34 Jahre alte Beifahrerin schwebt mehrere Tage in Lebensgefahr.
Ja, wir haben tatsächlich alle mitgebangt. Wir haben gehofft, dass diese Person das überlebt und wir haben lange nichts gehört. Das ist im Übrigen an der Tagesordnung. Man hört fast nie etwas von den Unfallopfern. Haben die es überlebt? Wie geht's denen? Das bekommen wir als Feuerwehr in der Regel nicht mit. Für uns ist der Abtransport und dann ist erstmal der Einsatz an sich zu Ende. Ein bisschen Bürokratie gehört natürlich auch dazu, aber wir kriegen das nicht weiter mit. Ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, es hat sich dann irgendwann im Juli 2019 habe ich eine E-Mail bekommen und da habe ich gedacht, ja, zur Feuerwehr. Ich wusste jetzt erstmal nicht, ja, ich kannte die Seite, es ist eine Internetseite, eine Homepage, da kann man Feuerwehren finden. Und die haben mir geschrieben, nicht ein Unfall mit einem Fahrradfahrer und einem Auto bei uns passiert ist im September 2016. Und dann habe ich überlegt, ja doch, das ist passiert. Und dann haben die gefragt, im Übrigen, ich habe gerade Gänsehaut, ja, weil das für mich einfach total beeindruckend war. Und ob die meine Kontaktdaten weitergeben dürfen, habe ich gesagt, klar, warum denn nicht? Also steht ja auch im Internet, das ist kein Geheimnis, das kann man gerne machen. So, und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, die gesagt hat, sie war das Unfallopfer. Sie hat in diesem Fahrzeug gesessen und sie hat sich bedankt. Und sie hat da reingeschrieben, dass die Gutachter, dass die Ärzte gesagt haben, ohne die hervorragende Rettung und diesen zügigen Ablauf des Einsatzes wäre sie verstorben. Sie wäre einfach verblutet. Und ich muss sagen, wie gesagt, das bringt mir heute noch Gänsehaut.
Ich habe auch schon wieder Kloß im Hals.
Ja, dass eine Frau tatsächlich einfach diesen Mut genommen hat und den Einsatzkräften geschrieben hat und sich bedankt hat. Und das war für mich was ganz Beeindruckendes und die hat tatsächlich dann auch nochmal zu Weihnachten geschrieben und hat uns allen ein schönes Weihnachtsfest gewünscht. Und da sieht man, irgendwo ist da so eine Bindung da. Diese Frau weiß wirklich wertzuschätzen, was die Ehrenamtlichen da geleistet haben. Und das Verdienst der ganzen Einsatzkräfte, nicht einer Person, sondern des Teams und auch des Rettungsdienstes, der Ärzte im Krankenhaus, alle, die in dieser Rettungskette irgendwo mit eingebunden waren. Viele Kameraden waren sprachlos, wo ich diese E-Mail einfach weitergeleitet habe. Das war für uns tatsächlich eine total tolle Bestätigung für die Arbeit, die man da leistet.
Ist noch was, neben dieser ganz schönen Geschichte, dass diese Frau es geschafft hat dank eurer Hilfe, ist noch was hängen geblieben von diesem Einsatz bei euch?
Ja, die Ersthelfer sind bei mir hängen geblieben und das wurde damals auch in der Zeitung wirklich aufgegriffen. Das waren junge Leute, ich hatte das vorhin ja auch schon einmal gesagt, die aus einer heilen Weltsituation gekommen sind und die haben sich um fremde Menschen, um verunfallte Menschen, um Menschen, die einfach in Not sind, denen zu helfen. Und ich finde, insbesondere weil es diese jungen Menschen waren, muss man das auch mal hervorheben. Und man kann den Appell starten an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, bildet euch in Erste Hilfe fort, macht euch Gedanken, wo ist mein Warndreieck im Auto, wo ist der Erste-Hilfe-Kasten und wie verhalte ich mich, wenn ein Unfall passiert. Und das fängt bei so ganz banalen Sachen an, nicht jeder kennt die Notrufnummer. Ja, das muss man sich einfach mal überlegen. Wie setze ich einen Notruf ab? Oder wenn ich irgendwo langfahre und ich kenne mich nicht aus, wo bin ich eigentlich? Weil wenn ich auf eine Unfallstelle zukomme und ich weiß nicht, wo ich bin, kann ich die Retter einfach nicht alarmieren. Und das ist wirklich bei mir noch hängen geblieben. Wir kennen das von der Autobahn, da ist das anders. Da ist das Gaffen an der Tagesordnung, da ist das Gefährden von Einsatzkräften an der Tagesordnung. Wir kennen Beleidigungen von der Autobahn und das war dort einfach überhaupt nicht der Fall. Und diese jungen Menschen muss man einfach hervorheben.
Du sagtest auch, ne? Warnblinkanlage an, genau. Warndreieck aufgestellt, den Mann schon
betreut.
Ne? Genau. Ja. Und da gilt ja auch immer, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Macht was, Notruf absetzen und irgendwas machen. Nicht die Augen verschließen, nicht vorbeifahren, sondern reagieren. Ne?
Ja, und wenn ich mich ehrlicherweise nicht traue oder was auch immer, der Notruf, das ist einfach jedem zuzumuten, die 112 zu rufen und einen Notruf abzusetzen.
Hm. Irre, Theresa, kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die den Notruf nicht kennen? Das ist immer wieder...
Schlimm, also ja. Gar nicht vorstellbar und schlimm.
Hm. René, wir sagen danke, dass du da warst.
Vielen Dank, René.
Ich finde das immer wieder faszinierend. Jeder Einsatz ist anders, ne? Jeder, also du denkst, ein Verkehrsunfall, klar, in irgendeiner Folge hat man einen riesen Großbrand, der sich über Tage hinzieht und dann hast du einen relativ kleinen Verkehrsunfall und bei diesem kleinen Verkehrsunfall wird auch wieder, ja, von Schritt zu Schritt zu Schritt zu Schritt kommt eine neue Herausforderung oder gibt's ein neues Problem zu lösen und das ist immer wieder faszinierend, welche Facetten diese Einsätze haben, ne? Danke.
Sehr gerne.
So, ihr lieben Feuerwehrleute, wenn ihr auch spannende Einsätze habt, dann macht es wie René, schickt uns eine Mail an meineinsatz@ndr.de. In der nächsten Folge spielt dann auch wieder ein Auto eine Rolle und Wasser. Feuerwehrmann Matthias ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Folge könnt ihr auch jetzt schon hören, geht ganz einfach in die ARD Audiothek, da gibt's die neuen Folgen immer zuerst. Und ganz wichtig, wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast natürlich auch immer hübsch weiterempfehlt. In unserer Folge heute ist der Radfahrer ja verstorben, tragischerweise. Mit der Frage, wie man solche und andere Radunfälle vermeiden kann und wie es im Straßenverkehr sicherer für Radfahrer wird, damit beschäftigt sich heute unser Podcast-Tipp. IQ, Wissenschaft und Forschung, klärt in der Folge Fahrradfahren. So wird es viel sicherer auf, wie sich Fahrrad- und Autoverkehr besser organisieren lassen. Hört doch mal rein. Wir verlinken den Podcast auch hier bei uns in den Shownotes. So, und nu, Deckel drauf. Wir sagen, ciao, miau.
Tschö mit Ö.